Caleb, darf ich dich bitten, vielleicht noch einen Krug Wasser zu holen? Oder eine Flasche, ist egal. Das werden wir gleich brauchen. Genau, bevor ich jetzt hier anfange, möchte ich mich natürlich vorstellen, weil erstens war es 3 Jahre her, wo ich das letzte Mal da war. Ich hab neue Gesichter. Andererseits erinnere ich mich auch nicht an alle von euch. Also ich bin dankbar, wenn ihr später mir einfach nochmal eure Namen sagt. Auch wenn ihr mir schon beim Begrüßen oft die Namen gesagt habt. Manche kenne ich, ne, von der Freizeit. Den Ray kenne ich, ne, Caleb kenne ich, Lucy kenne ich. Das ist ganz gut. Und dann manche, die man halt immer wieder so sieht und wo man dann schon länger geredet hat, gell? Leandro zum Beispiel. Aber ihr sollt mich auch kurz kennenlernen. Genau, wahrscheinlich ist sehr viel darüber zu definieren, dass ich meinem Vater sehr ähnlich bin. Dem Frank Krause, der war ja auch vor einiger Zeit hier. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das heißt, wer ihn kennt, der kennt mich schon zu wahrscheinlich 90% oder so. Genau. Ich gehöre zu einer Minderheit an. Zu einer Minderheit deswegen, weil der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und der Weg ist schmal, der zum Himmel führt, und nur wenige sind es, die darauf gehen. Zu der Minderheit gehöre ich. Zu einer weiteren Minderheit gehöre ich, weil ich 10% der Minderheit angehöre, die in einem reichen Land aufgewachsen sind, im Vergleich zu 90% der anderen Welt, die einfach nicht einfach den Kühlschrank aufmachen und nehmen können, was ihnen das Herz begehrt, sozusagen. Ne? Zu einer weiteren Minderheit deswegen, weil ich ein Pastorenkind bin. Und zu noch einer Minderheit, weil ich eins von diesen Pastorenkindern bin, die diesen Weg gehen möchte. Es gibt viele, die den Weg ihrer Eltern sehen und sich doch anders entscheiden. Und das sind nicht mal wenige. Und ich bin Gott dankbar, weil das ist nicht eine Sache, wo ich sagen kann, da rühme ich mich jetzt, dass ich das alles so toll hingekriegt habe, sondern was ich bin, das bin ich durch seine Gnade. Und mein Name, Jan, bedeutet auch, Gott ist gnädig, und ich habe das in meinem Leben durchgehend gesehen, dass Gott gnädig ist. Also permanent. Die Tatsache halt, wie ich aufgewachsen bin, wie meine Eltern mich erzogen haben, dass ich mit 10 Jahren das Evangelium begreifen durfte, merken durfte, okay, nur Jesus kann meinem Leben Sinn geben. Und ich habe nicht mal verstanden, was das ist, richtig Sinn geben, keine Ahnung, aber ich wusste, wenn ich mein Leben sinnvoll leben möchte, dann mit Jesus. Und ohne Jesus keine Chance. Und dann habe ich mich für ihn entschieden. Dankbar bin ich dafür, dass in dieser Jugendzeit, in der Hormone verrückt spielen und alles ins Chaos gerät, dass Gott mich bewahrt hat auf einem recht geraden Weg, der trotzdem sehr seltsam aussah und ausgesehen haben muss, sehr heuchlerisch auch. Aber ich weiß noch, die letzte Jugendfreizeit, auf der ich war, da sind wir auf einen Berg hochgegangen, und wir wollten früh morgens den Sonnenaufgang auf dem Gipfel anschauen, beim Lusen, so heißt der Berg. Und dann war das am Ende so ein Felsenmeer, ihr kennt es bestimmt, so Felsenbrocken, man klettert da so halb hoch. Und wir standen dann endlich oben, das Kreuz da, und es war komplett nebelig. Wir haben nichts gesehen, gar nichts. Wir konnten keinen Sonnenaufgang und nichts betrachten. Und ganz viele haben sich aufgeregt, weil wir extra so viel Energie reingesetzt haben. Wir sind früh aufgestanden, wurden, sagen wir mal, nicht belohnt mit dem, was wir uns erwartet hätten. Und es war genau das Richtige. Eigentlich mussten alle leiden, damit ich umkehre. Weil dadurch, dass nur Nebel war, war mein Blick fokussiert auf die Steine und das Gipfelkreuz. Und ich habe gemerkt, hey, bring deine Sünden zum Kreuz, leg sie da ab, lass sie da und fang gescheit an. Und nicht mit dem ganzen sündigen Kram wie bisher, das ich gar nicht abgeben wollte so recht, ne? Wo ich gemerkt habe, jetzt mach ganz mit dem Herrn. Und statt dann Lehrer zu werden oder Fluglotse, was alles durch meinen Kopf ging, bin ich auf Bibelschule gegangen und habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal auf Bibelschule, wenn ich wiederkomme, ich hoffe, du hast eine Idee, was ich anfangen kann und machen soll. Und seitdem bin ich einfach in meiner Gemeinde, weil von da bin ich weggegangen, da bin ich wieder zurückgegangen, nach Hause sozusagen, und lass mich gebrauchen dort. Und werde jetzt einfach dort weiter dienen, bis Gott irgendwas anderes aufzeigt, keine Ahnung. Bin mal gespannt, wo es für uns hingeht. In der Bibelschule habe ich meine Frau kennengelernt. Die kommt aus Paraguay. Gott hat sie für mich eingeflogen. Also, das ist schon heftig. Sie hat die Bibelschule ausgesucht, weil die Website so schön war. Also, es ist so, wie Gott halt manchmal arbeitet dann.
Die hatte gar keine Idee von irgendwas und hat gesagt, ja, dann, keine Ahnung, gehe ich auf Bibelschule, wenn ich keinen Studienplatz bekomme und so. Und dann kam sie und ist auf Bibelschule. Und da hat Gott sie komplett umgebaut, alles. Wir haben uns dann kennengelernt. In dieser Kennenlernzeit habe ich mich mit ihr ausgetauscht und wir haben gemerkt, dass wir an Punkten waren. Hätten wir uns vielleicht 5 Jahre früher kennengelernt, hätte ich gar nichts mit ihr zu tun haben wollen. Und wir hätten auch gar nicht zusammen gepasst. Aber da haben wir plötzlich gemerkt, wir haben nicht nur eine selbe Ausrichtung, sondern in allen Themen das gleiche Denken von zwei völlig verschiedenen Punkten. Und das ist so unfassbar. Also auch jetzt in der Erziehung, da haben wir genau dieselben Ansichten, wie wir unsere Kinder erziehen wollen und was wir ihnen mitgeben wollen. Und das ist Gottes Vorarbeit, das ist der Wahnsinn. Auch dann die 3 Kinder, die wir haben dürfen, den Aaron, den habt ihr ja schon beim ersten Mal so kurz gesehen. Da war er ja noch so wie der Noah, glaube ich, gerade, gell? Er ist da so rumgestopselt und jetzt der Noah und die Rahel noch einfach bezaubernd und schön. Und ich merke, dass wahrscheinlich eher, statt dass ich sie erziehe, die mich erziehen. Ich lerne so viel vom Aaron, wie er plötzlich kommt und sagt, Papa, wir können beten. Und ich denke, ja, natürlich können wir beten, stimmt. Wieso komme ich da nicht drauf? Oder wie er plötzlich sagt, Papa, ich freue mich so, wenn ich in den Himmel komme und Jesus seine Hand halten kann. Der hat jetzt schon das Evangelium verstanden und der ist so voll von dieser Naherwartung, dass Jesus wiederkommt, mehr als ich. Also das ist Gnade einfach. Ich lerne so viel, so unfassbar viel. Wenn ich schon bei dem Thema Kinder bin, und hier sind viele Eltern, weil viele Kinder, und ihr kennt das aber bestimmt auch, wenn ihr bei euren Kindern das mal gemerkt habt, wenn die zum Beispiel nachts oder so in die Windel gemacht haben und wachen morgens auf und der Hintern ist komplett rot und wund, ne? Ihr kennt das bestimmt. Das tut mir immer so in der Seele weh, weil ich hab, da kann ich nichts tun, ne? Das passiert und da müssen die irgendwie durch, aber ich merke auch, wie einfach dieses Problem, dass die Windel nicht gewechselt wurde, einfach so eine Auswirkung haben kann. Alles ich habe mich mal reingelesen, das zerstört die ganze Hautkonstruktion sozusagen. Also es macht einfach wund und kaputt und offen, reißt auf. Und ich dachte mir so, Wahnsinn, dieses Bild einfach zu merken, wenn man nicht die Windeln wechseln würde, wie alles kaputt geht eigentlich. An einem Kind, an der Schutzschicht, die da ist normalerweise. Und dachte mir, das Beispiel will ich mitbringen. Wir haben vorhin von dieser Stelle gelesen, nicht mehr so zu wandeln wie die Heiden, sondern sich erneuern zu lassen im Denken und genau dieses Erneuern, darum soll es heute gehen. Die Windeln zu wechseln, das Denken erneuern zu lassen, damit eben nicht wunde Stellen auftreten, diese Schutzschicht, die da ist, meistens durch Bibellesen, durch ein Glaubensleben, durch Gemeindebesuche, dass die nicht einfach zerstört wird, indem man einfach nur sich nicht erneuern lässt oder nicht verändern lässt. Das wäre so tragisch. Und das ist ein recht passendes Beispiel dazu. Ich möchte nochmal diese Stelle lesen, zumindest einen Teil, und wir werden immer ein bisschen weitergehen in dieser Stelle. In Epheser 4 war das, Kapitel 17. Und bevor wir den Text dann anschauen und nochmal lesen, wollen wir natürlich kurz beten. Ja, ich danke dir, dass du ein Gott voller Gnade bist und dass du ein Gott bist, der unser Bestes möchte. Wie ein Vater, der nicht möchte, dass sein Kind einen wunden Hintern hat, Herr. So möchtest du uns erneuern, uns verändern, Herr, damit wir eben nicht wund werden oder wund bleiben oder uns plagen müssen, leiden müssen durch eigentlich das, was wirklich Leid verursacht, nämlich nicht äußere Dinge oder Umstände, sondern ein Leben, das sich nicht ändern möchte, Herr. Und danke für diesen Text, Herr. Schenk uns einen klaren Verstand, offene Herzen, offene Augen, offene Ohren, Herr, dass wir für das bereit sind, was du weitergeben möchtest, was du uns aufmerksam machen möchtest, Herr. Es mag bei jedem anders sein, aber schenk einfach, dass wir es nicht an uns vorbeiziehen lassen, sondern auf deine Stimme hören. Amen. Genau, wir waren in Epheser 4, Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Und würden wir jetzt erwarten, komm, Paulus, erzähl's, gib's ihnen, ne, den Heiden. Erzähl mal, ne? Das sind doch die ganzen Säufer und die Ehebrecher und so. Ne? Da zählen wir jetzt mal so richtig die Sachen auf. Wir kennen das, ne? Die Heiden, ja, die da draußen leben, so, die dann feiern gehen und die richtig bösen Sachen machen, ja, die ganze Zeit rumfluchen. Aber wie beschreibt das hier? Er zählt gar keine Taten auf, sondern er sagt, nicht so wie die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Und das finde ich spannend. Das finde ich spannend, dass er hier sagt, was ist das Problem der Heiden? Wo kommt denn das Ganze her? Ja, von der Nichtigkeit ihres Sinnes. Also was sie denken, ist nichtig, ist leer und unwichtig und unbedeutend. Und wir reden hier nicht allein von Leuten wie zum Beispiel denen, ja, die feiern gehen und die alles ganz grob und böse treiben, sondern wir reden von normalen Leuten, die Gott einfach nicht kennen. Und das mag ein Wissenschaftler sein, das mag ein hoch angesehener Doktor, der weiß es ich was sein. Ihr Denken beschäftigt sich mit nichtigen Dingen. Sie sind völlig fremd im Leben, das irgendwie mit Gott zu tun hat. Ganz fremd davon, ganz fern davon, als würde da eine riesen Mauer stehen und sie haben keine Ahnung von Gott oder von einem Leben mit Gott oder von dem Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Ihr Verstand ist einfach nur dunkel und finster und da ist einfach nur, kennt ihr das, wenn einfach alles dunkel und finster ist? Wenn man zum Beispiel in den Keller geht und da ist alles dunkel und finster? Wir hatten letztens bei uns halt einen Stromausfall. Das war abends sehr spannend. Wir haben angefangen, Kerzen aufstellen zu müssen. Das war mal was Neues. Aber es war so dunkel und finster einfach. Und genau das ist es. Da ist nichts an Licht, das dunkel und finster und eben keine Kerze, die man anzündet oder so, sondern einfach völlig der Verstand, der ist dunkel. Und dann spricht er von der Verhärtung ihres Herzens, von einem Herzen, das so hart ist. Und wir kennen das sehr gut, oder? Meistens kennen wir es beim anderen, nicht bei uns selber. Der hat so ein hartes Herz, vor allem mir gegenüber oder so. Ja, man kennt das. Das ist ein geläufiges Beispiel. Der will sich nicht ändern lassen. Der nimmt keine Korrektur an und gar nichts. Und dann haben sie alles Empfinden verloren. Gar nicht mehr merken sie irgendwie. Sind nicht empfindlich, so zu merken, hey, das ist richtig und das ist falsch. Sondern da ist gar kein Empfinden mehr. Es ist nicht verwunderlich, dass man nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, weil das kein Empfinden mehr. Man merkt es nicht mal. Und dann ergeben sie sich einfach, ich sag mal, der Zügellosigkeit. Bedeutet, stell dir vor, du reitest auf einem Pferd und du lässt einfach mal die Zügel bleiben. Und das Pferd darf einfach machen, was es will, sozusagen. Ist dann zügellos und leitungslos und lässt einfach gehen. Und dann üben sie einfach aus, was sie möchten. Jede mögliche Art von Unreinheit in unersättlicher Gier. Und dann haben wir natürlich schon wieder dieses Bild im Kopf von diesen bösen, bösen Sündern, die ganz, ganz schlimme Dinge treiben. Aber ist es nicht mal. Weil es muss auf jeden Heiden zutreffend sein. Es bedeutet zum Beispiel solche Dinge wie, ich werde meinen Wunsch nach auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist eine unersättliche Gier. Mein Wunsch, immer zum Beispiel, oder ich sag mal als Fußballfan, das ist nicht unbedingt grob, es gibt grobe, aber das ist eine unersättliche Gier. Da ist nichts, das ist ein Fass ohne Boden, das wird nichts füllen. Die Idee zu sagen, hey, ich genieße das Leben, mein Onkel war so jemand, der hat das Leben genossen, der hat morgens früh die Zeitung aufgeschlagen, hat ein Croissant gegessen und einen Kaffee getrunken, ganz genügsam müsste man eigentlich meinen. Das war eine unersättliche Gier, die er hatte nach Ruhe, die nie irgendwo herkommen konnte. Es ist so bedeutungslos. Das ist 0% Wahrheit. Völlig finster. Und es ist so entsetzlich, das zu lesen. Und jetzt kommen wir aber dahin, dass er sagt, ich sage und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt. Und wir müssen uns fragen, warum sollte ich so wandeln überhaupt noch? Ist nicht bei mir jetzt plötzlich Licht da? Und man merkt so, nein, scheinbar passiert bei manchen genau dieser Prozess nicht eines Verwandeltwerdens, wo der Verstand irgendwie finster bleibt, wo man sich weiter mit 0% Wahrheit füllt, wo man sich dem ausrichtet und wo man sagt, hey, ich möchte nicht irgendwas ändern. Das ist auch ein verhärtetes Herz irgendwo. Wenn ihr an Veränderung denkt, wir machen heute eine Predigt über Veränderung. Was würdet ihr am liebsten wollen? Am besten eine PowerPoint oder Schritt 1, 2, 3? Drei Schritte zum Erreichen von Glaubensziel, dann wärst du ein perfekter Christ. Das wär, also ich bin so jemand, ich bin voll analytisch und so und mag Schritte denken und weiß dann, hey, das ist mein Drei-Punkte-Plan, dann weiß ich, wie komme ich dahin, den Maßstab guter Christ erreicht zu haben. Fertig, sozusagen. Jetzt ist das Spannende, in 1. Korinther 6, Vers 20, wenn ihr eine Bibel da habt, dabei habt, schlagt es mal gerne auf, das ist ein super spannender Vers. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und was ich gemerkt habe, ist, diese Idee von, ich möchte eigentlich am besten wissen, genau was ich tun soll, damit ich ein guter Christ bin. Davon hat mich eigentlich Gott befreit. Der ist am Kreuz gestorben, damit ich nicht mehr dem Gesetz dienen muss. Nicht mehr nach dem Gesetz leben muss und sagen muss, das sind die Punkte, erfülle das, dann bist du gerecht. Dafür ist er gestorben. Jetzt bin ich frei, darf eigentlich dem Herrn dienen und ich sag mal, diese Freiheit haben zu fallen und wieder aufzustehen und vorwärts zu gehen, wie ein Vater seinen Sohn erziehen würde. Und ich sag, gib mir eine genaue Liste, bitte. Eine genaue Liste, wo alles drinsteht, was du von mir erwartest, damit ich weiß, was ich tun soll. Also ich will wieder Gesetz. Ich will nicht Beziehung, ich will Gesetz. Das ist aber das Denken von meinem Sohn. Der braucht das. Von einem Dreijährigen. Der braucht klare Richtlinien, tu das, das ist okay, das ist falsch, tu das nicht. Das ist aber richtig, das kannst du tun. Und dann fragen wir so Sachen wie, ist es erlaubt, dass ein, ich nehme mal jetzt ein dummes Beispiel, ein Christ sich tätowieren lässt? Ist es erlaubt, dass ein Christ Alkohol trinken darf? Wenn ja, wie viel? 200, 250 Milliliter Bier? Ist das zu viel? Und wann, wie oft? Einmal pro Woche? 7 Tage? Was sagt die Bibel dazu? Und wir wollen eine genaue Anweisung, eine genaue, ganz genaue Beschreibung im Detail, damit ich weiß, woran ich mich halten soll. Das ist Quatsch. Das ist das Denken meines dreijährigen Sohnes. Wo wir hinkommen sollen ist, verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ich werde das allerbeste tun für meinen Gott. Und wenn ich merke, ich weiß nicht ganz, ob das so toll ist, dann merke ich eigentlich schon, ich beschäftige mich gerade gar nicht mit meinem Gott und ihn zu verherrlichen, sondern ich beschäftige mich gerade mit, welche Regel kann ich einhalten, dass ich gerade noch so als guter Christ durchgehen kann, dass andere nicht irgendwas Schlimmes denken. Und ich habe das bei mir selber gemerkt, da irgendwas stimmt in meinem Denken dann nicht, wenn ich Dinge versuche zu zerdenken. Und ich finde, dass es eine ganz, ganz gefährliche Krankheit ist, die in der Gemeinde da ist einfach. Dass man Geistlichkeit an Leistungen misst oder an gewissen Dingen, die man erbringen soll. Und da fallen mir viele Beispiele ein. Würdet ihr sagen, Gebet ist gut? Wer würde sagen, Gebet ist toll? Gebet ist gut. Das ist richtig. Ja. Warum sagt er in Matthäus 6, ihr sollt nicht beten wie die Nationen? Und dann müssen wir sagen, wir sollen nicht beten wie die Pharisäer. Also beten ist nicht einfach nur, weil das Beten ist gut, sondern wir merken, es kommt auf was ganz anderes an. Nämlich Gott zu verherrlichen, die innere Einstellung, es geht ums Herz, um den Verstand. Es geht nicht nur um nur eine Tat zu erfüllen, sozusagen, oder den Gottesdienst zu besuchen. Das ist nicht einfach nur richtig und gut, sondern es geht wieder darum, ich bin als Jugendlicher ganz oft mitgekommen, weil ich halt musste. Und heute gehe ich manchmal in den Gottesdienst, weil es halt erwartet wird. Und oft merke ich dann dort, dass ich vielleicht meine Einstellung ändern sollte. Weil es geht ja nicht um Menschenfurcht und so. Das war in der Vergangenheit genauso. Denken wir an die Pharisäer, wie sie entstanden sind. Das waren Leute, die gesagt haben, Mensch, wir wurden in Gefangenschaft geführt, weil wir Gott nicht gehorcht haben. Wir müssen eine Gruppe Männer bilden, die sagt, wir wollen nie wieder in eine Gefangenschaft geraten. Wir wollen Gottes Willen umsetzen und jetzt tun. Und das waren hochgeistliche Männer, die gesagt haben, wir werden jetzt geistlich leben. Bis sie Kinder bekommen haben, die Pharisäer wurden, und Pharisäer haben Pharisäer erzogen. Pharisäer war nicht immer ein schlimmes Wort. Am Anfang war das ein Riesenvorbild. Und später siehst du Pharisäer, die eigentlich nur noch gerügt werden müssen von Jesus, wo er sagt, ihr haltet eigentlich nur Gesetze irgendwie um des Gesetzes willen. Und wo ist die Beziehung zu Gott? Ne? Wo er sagt, eigentlich will ich Barmherzigkeit, dass ihr dabei seid, dass ihr mit eurem Herzen diesen Weg geht und nicht irgendwie Schlachtopfer und Brandopfer, einfach nur dieses Abarbeiten. Warum denken so viele Gläubige, dass ihre Ältesten zum Beispiel sie an ihren erbrachten Leistungen messen und sagen, der ist geistlich, weil der kommt immer in den Gottesdienst, auf den kann ich mich verlassen? Das ist ganz oft voll des Denken. In meiner Gemeinde habe ich das ganz viel gesehen und ich habe mit vielen sprechen müssen und gesprochen und sie haben erstmal verstanden, ach so ist das. Es wird gar nicht geschaut, welche Leistung erbringe ich und dann bin ich der Geistliche und dann kriege ich Verantwortung und so. Nur weil ich jetzt meine Leistung zum Beispiel nicht bringe, dann heißt es nicht, dass ich ungeistlich bin. Jetzt zum Beispiel nehmen wir Simson. Hat Simson seine Leistung gebracht? Ja, aber er war ungeistlich. Hat Jona seine Leistung gebracht? Der war der größte Missionar, wenn wir danach gehen, wie viele Leute sich bekehrt haben. Er war ungeistlich. Es geht aber trotzdem um Früchte. Und es geht um Früchte im Sinne von, da ist ein Herz und aus diesem Herz kommen gute Früchte, hoffentlich. Und Früchte sind erkennbar. Und wenn ich das jetzt dem Daniel so einfach in seinen Mund legen darf, danach wird er schauen, ob Früchte sichtbar sind. Und wenn diese Früchte, die er sieht, so merkt, das sind seltsame Früchte, die passen nicht, dann wird er mit jemandem sprechen und sagen, hey, ist gut, ist alles gut bei dir, kann ich dir helfen? Bist du in Schwierigkeiten? Genauso wie bei uns in der Gemeinde es ebenso war. Wo man gemerkt hat, irgendwie sind da Früchte seltsam. Und bei manchen waren Früchte gut und man merkt, die Früchte sind da. Da muss ein geistliches Leben dahinter sein, weil es sich über einen langen Zeitraum zieht. Und sich, das ist nicht einfach nur ein Abarbeiten. Sonst wird er irgendwann nicht mehr können und sagen, ich klappe zusammen. Das war's. Ist mir zu stressig, das Ganze. Es geht um Früchte. Früchte sind ein Indikator von geistlicher Gesundheit, wo man sagen kann, ja, der ist gesund. Denn wenn ihr einen Baum, habt ihr Bäume daheim, ich weiß nicht, oder einen Garten, wir haben im Garten einen Kirschbaum stehen, gehört zwar der Gemeinde der Garten, aber wir können vom Balkon raus gucken. Und ich sehe, ob der Früchte trägt. Und wenn der Früchte trägt, weiß ich, ihm geht's gut. Wenn er keine Früchte trägt, dann weiß ich, ihm geht's nicht ganz so gut. Irgendwas ist faul. Und wir müssen diese Krankheit erkennen. Wir müssen eigentlich Gottes Idee verstehen, wenn er den Prozess in unserem Leben durchgehen möchte, uns zu verändern. Dann geht es, wir sagen immer zum Beispiel, es gibt Schwarz-Weiß-Denken bei Gott, oder? Würdet ihr sagen? Nämlich Licht und Finsternis. Und wir versuchen die Taten zu sortieren nach, das ist jetzt richtig, also bei Gott, und das ist falsch, das ist Sünde, das ist schwarz. Und merken, bei manchen Dingen kommen wir irgendwie in einen Graubereich, oder? Merkt ihr das? Gebet zum Beispiel. Das ist irgendwie so ein Graubereich. Wenn du merkst, ja, Gebet ist jetzt nicht einfach pauschal gut. Und wir merken, Gott denkt nicht an den Taten gemessen, an den Leistungen, sondern Gott denkt dementsprechend, was ist da drin, was kommt dabei raus. Denn ein Gebet, das Gott verherrlicht und für Gott ist, ist gut. Und ein Gebet, das für den Menschen um seine Ansehen geht, ist schlecht. Und er denkt sehr schwarz-weiß. Aber auf einer anderen Ebene, als wir es denken würden, während wir nur die Früchte angucken, schaut er aufs Herz. Sehr oft wird der Glaube an Christus falsch verstanden. Manchmal auch völlig falsch dargestellt, dass Frömmigkeit von dem abhängig gemacht wird, wie perfekt man ist, wie sündlos man lebt. Und wir kennen alle 1000 Texte aus der Bibel. Was soll ich euch da erzählen? Ne? Wo man weiß, so und so hat sich ein Christ zu verhalten. Ich kenne doch die Dinge, die von mir erwartet werden. Natürlich, ich weiß, was Gott von mir erwartet. Und das wird dann erreicht durch Willenskraft, oder? Je stärker dein Wille ist, desto mehr setzt du das durch. Du bleibst diszipliniert dran. Ihr kennt es, du sollst deinen Nächsten lieben. Tust du das? Nein? Du schlechter Christ. Ha? Du sollst Gutes tun. Tust du das? Ja, manchmal bei demjenigen schon. Ah, okay. Das hat Gott aufgeschrieben. Hast du es da Gutes getan? Nein. Du schlechter Christ. Ihr wisst, was ich meine. Du sollst freundlich sein. Du sollst nicht unreine Worte gebrauchen. Du sollst nicht über schmutzige Witze lachen. Du sollst nicht stolz sein. Du sollst dir Mühe geben, dich anstrengen, das in deinem Leben umzusetzen. Und wenn du es nicht machst, dann ist was faul. Und dann bleiben wir auch manchmal vom Gottesdienst weg, weil die anderen machen das immer so toll und ich krieg's einfach nicht hin. Mensch, manchmal lesen wir Texte durch diese Brille. Zum Beispiel Ehe. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann soll die Frau lieben. Und dann sagen wir, ja, Moment. Unterordnen nur, wenn der Mann halt geistlich ist. Und Moment, der Mann soll die Frau ja nur lieben, wenn die Frau dann auch mit Dank und Respekt reagiert. Ist ja ganz klar. Ja? Also ist das ja nicht machbar. Was wir machen ist, ich habe jetzt leider nichts da, aber wir holen einen Maßstab, den Gott gesetzt hat, so weit runter, dass wir sagen können, also das kann Gott nicht gemeint haben. Gott kann nicht gemeint haben, dass ich mich dann unterordnen soll. Nein, 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 nein. Ich muss es ja auch können. Also hole ich den Maßstab runter zu dem Moment, wo ich sagen kann, jetzt kann ich diesen Maßstab erfüllen, drüber steigen sozusagen, diesen Maßstab erfüllen. Oder nehmen wir das Unterordnung unter den Staat. Ich weiß nicht, wie es bei euch war mit Corona, als die Zeit losging. Oder jetzt, ich meine, das ist immer noch ein aktuelles Thema mit den Grünen und so weiter oder der Regierung generell, der Ampelregierung. Dann sage ich, ja, nur wenn sie Gottes Ziele erfolgt, natürlich. Ich will darüber nicht streiten, aber es ist eigentlich, was da steht, Unterordnung unter den Staat. Und warum gibt Gott den Maßstäbe, die wir nicht erfüllen können? Was soll das? Was soll das? Warum sagt Gott, wir sollen das tun, allzeit Dank sagen? Sagt ihr allezeit Dank für alles? Warum gibt Gott den Maßstab und sagt, wir sollen das tun? Damit es nie ein Ende gibt, damit wir immer wachsen dürfen, immer weitergehen dürfen, aber auch merken dürfen, wenn wir nur unterwegs sind, diesen Maßstab zu erfüllen, dann gehen wir daran kaputt, wenn wir es ohne Gott machen. Und wenn wir es auf eine andere Art und Weise vorhaben. Such egal welche Stellen. Keine der Stellen im Neuen Testament gibt einen erfüllbaren Maßstab vor. Geht nicht. Aber all die Stellen sind immer mit dem verbunden, was Jesus eigentlich schon für uns getan hat. Wenn ihr zum Beispiel in Epheser reinschaut, bevor der dazu kommt, zu sagen, seid oder betet alle Zeit. Und die ganzen Aufforderungen, wo ich sage, zum Beispiel jetzt Epheser 5 mit der Unterordnung Mann, Frau, ich sage, nee, das kann ich nicht machen. Kurz davor sagt der, was habe ich in Christus? Vergebung, Rechtsprechung, alles, was ich bekommen habe vor ihm. Das heißt, Gott hat alles vollendet, er hat gerechtfertigt, verherrlicht. Wir sind vor Gott eigentlich untadelig dargestellt. Er hat diesen Maßstab erfüllt. Ich sag's mal, ich bin ein junger Mensch, ich habe kein anderes Beispiel gefunden. Aber wenn ich ihr kennt Tetris. Jeder kennt Tetris. Man spielt Tetris und man kann Tetris nicht durchspielen, oder? Habt ihr das mal gemacht? Dieses mit den Kästen, wo man die so dreht und dann fallen die immer runter und man muss diesen Turm bauen. Das ist ein Spiel, das man nur verlieren kann. Genau so ist es mit Gottes Maßstab. Du kannst es nur verlieren. Jesus hat den Highscore geknackt, hat das Spiel zu Ende gespielt und sagt, wir schreiben jetzt rein, Daniel, Highscore geknackt, Spiel zu Ende gespielt. Hat er nicht, übrigens. Ne? Hat er nicht, wird er auch nicht schaffen. Aber Gott sagt, das schreibe ich ihm zu, seinem Namen. Aber Daniel, gib dein Bestes und probier es nochmal. Und wenn du fällst, steh auf, probier es weiter. Lebe als Kind Gottes, das du jetzt bist. So wie es sich gebührt. Aber nicht, weil du das Ende erreichen musst oder das Spiel spielen musst, damit du das schaffst. Wir alle verfehlen die Herrlichkeit im Maßstab Gottes. Alle. Wenn wir, überleg mal, wie viel würde Gott markieren, wenn wir ein Buch wären oder es ein Buch von unserem Leben gibt und Gott würde alles markieren, was irgendwie schlecht wäre? Was würde er markieren? Würde er viel markieren? In meinem Leben sieht es so aus, er würde alles markieren. Und nicht nur die Zwischenräume, auch die Seiten, auch den Einband, alles. Weil alles in mir faul ist, weil nur Scheitern da ist. In Jesaja 64, Vers 5, das finde ich so schön, wie das da steht. Wenn du einfach nur überlegst, ja, ich möchte jetzt darstellen, wie ich bin und wer ich bin. Ich glaube, dann haben wir manchmal eine sehr interessante Wahrnehmung von uns selber, dass wir sagen können, ja, ich bin auch ganz gut unterwegs. Und Jesaja 64, Vers 5 sagt, wir sind allesamt geworden wie Unreine. also habt ihr mit Unreinen irgendwie was im Kopf? Wir hatten im Klinikum immer so Isolierfahrten, das heißt Leute, die dann Krankheiten hatten, die ansteckend waren. Das war für uns die Pest sozusagen, das war schlimm, wir wollten die nicht fahren. Ihr seid geworden wie Unreine und all unsere Gerechtigkeit, alles, was wir aufbauen. Es geht nicht nur darum, all unser Leben, sondern all unsere Gerechtigkeit, wo wir sagen, das ist mein, was mich ausmacht, mein Tolles, ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Wir sind wie Blätter und der Wind kommt und trägt uns einfach weg. Also du hast gar keine Chance, du musst sündigen. Du, kennt ihr das? Dass du einfach denkst, manchmal, die Sünde spielt mit mir. Trägt mich weg wie ein verwelktes Blatt. Kennt ihr das im Herbst, wenn alles so wirbelt da und das sind wir. Und unser Erlöser hat uns aus dem Dreck der Sünde gezogen, ohne unsere Hilfe. Wenn ich dann komme und sage, hey, ich habe auch ein bisschen was mitgebracht, so wie bei so einem gemeinsamen Essen und sage, hey, ich habe auch ein bisschen was dabei, sagt Gott, ja, leg das weg. Deine Gerechtigkeit ist ein beflecktes Kleid. Ohne deine und meine Hilfe, ohne das, was wir dazu tun könnten, hat er uns genommen und hat einen Grundgedanken ganz, ganz unbestreitbar bewiesen. Und zwar unsere Willenskraft, unsere Leistung, irgendwas, was wir bringen könnten. Wir bringen es nicht, gar nichts. Wie geschieht das, die Veränderung im Evangelium? Wie geschieht es, das Neuwerden? Dass der Herr alles macht. Das Einzige, was ich bringe, ist mein Scheitern. Womit er arbeitet sozusagen. Weil das ist das, wo er sagt, du bringst dein Scheitern, damit ich das erlösen kann, dich erlösen kann. Und wir lesen das hier in Epheser 4, Vers 20 bis 24, wo er sagt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Christus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist. Also der Gott entspricht, wo man sagt, Gott hat einen Anspruch an, was wir vorhin gesagt haben, den Maßstab, und er ist Gott entsprechend geschaffen, dieser neue Mensch. Der erfüllt diesen Maßstab, schon, fertig. Und den zieht ihr an, wie ein Kleidungsstück. Gott entsprechend geschaffen ist in, lass dir das mal auf der Zunge gehen, in wahrhafter Gerechtigkeit, kompletter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht irgendwie so ein bisschen was davon, sondern, und den ziehen wir an. Boah. So ist das passiert, als wir zum Glauben kamen. Dann wurden wir gerecht gesprochen, heilig gesprochen. Ja, und danach? Haben wir jetzt plötzlich das Evangelium vergessen? Sollen wir jetzt auf unseren Willen, auf unsere Leistung bauen, uns als fruchtbringend darstellen, wo wir sagen, ja, jetzt bringe ich es voll oder mach etwas für den Herrn. Mein Gott muss stolz auf mich sein. Nein, der hat doch gerade unbestreitbar gesagt, wie unfruchtbar, untauglich, wie verderblich es sogar ist, das mitzubringen. Das hat er bewiesen. Wir brauchen genau das Evangelium, das Gleiche nach wie vor. Da haben wir es erst mal erlebt, wie Veränderung stattfindet, nämlich nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Und dann, wenn er dann spricht in Vers 17 und sagt, ihr sollt nicht mehr so wandeln, wie die übrigen Heiden wandeln. Dann merken wir, ja, wir brauchen schon weiter Veränderungen. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt ein heiliges Leben lebe, oder? Ist ja klar. Aber wie funktioniert das? Genau gleich wie vorher auch. Dass ich immer scheitere, mein Scheitern vor Gott bringe und er sagt, in seiner Gnade steh auf und wir gehen weiter. Und ich werde verändert durch ein Leben in seiner Gnade. Das bedeutet übrigens, aus Gottes Gnade leben. Wenn ihr das jemals gefragt habt, wo ihr, ja, aus Gnade leben, jemand sagt das immer, so ein komischer Begriff, das ist aus Gnade leben. Dass ich merke, ich schaff's nicht. Und dass ich mit Gott durchs Leben gehe und er mich erzieht. Wir haben bei dem OIC-Seminar gab es so einen witzigen Clip. Den habe ich jetzt vergessen. Der wäre witzig gewesen. Der geht mir gerade durch den Kopf. Wo so Eltern mit ihrem Kind ein Konzert besuchen und plötzlich merken sie, ihr Kind ist weg. Und dann geht aber schon das Konzert los, die Leinwand da oder diese, ihr kennt das, ne? Diese Vorhänge gehen auf. Vorne ist dieses Klavier und da sitzt der, ihr Sohn, und spielt da so mit seinen zwei Fingerchen irgend so ein Lied. Und dann kommt der Pianist rein, der das Konzert geben möchte. Geht hinter den Sohn und sagt, spiel weiter. Und spielt mit ihm zusammen dieses Lied. Er spielt weiter, nur diese zwei kleinen Knöpfchen so, ne? Diese Tönchen. Weiß nicht, was das war, alle meine Ähnchen oder sowas in der Art. Und er baut das aus und macht ein Konzert daraus, aus diesem Lied. Und am Ende stehen sie beide da und verneigen sich, als hätte er irgendwas geschafft. Und genau so ist es mit unserem Leben. Wir spielen diese kleinen Tönchen und der Heilige Geist und Gott machen ein Konzert daraus zu Gottes Ehre. Und wir denken am Ende, wow, was ist dabei rausgekommen? Aber es ist nicht ich, es ist Christus in mir und es ist seine Gnade. Es ist er, der was tut. Wenn wir jetzt hier nochmal anschauen, die Verse 20 bis 24. Bei manchen wird da stehen, nicht, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt und den neuen Menschen angezogen habt. Bei wem ist das so? Da steht dann, dass ihr den anzieht oder so. Anziehen sollt. Kann das bei jemandem sein? Meistens, wenn jemand Elberfelder hat oder vielleicht auch Luther. Ja, gell. Liegt daran, weil das griechische Wort sowohl als auch beides verbindet und sagt, es ist passiert und es wird auch in Zukunft weiter passieren. Also es ist eine Sache, die hat angefangen, ab dem Moment zum Glauben zu kommen und wird weiter so gehen. Jedes Mal, deswegen schreibt er ja hier auch, legt die Lüge ab. Genauso wie dieses kleine, also es geht dieser Prozess weiter. Legt die Lüge ab. Und dann stattdessen ziehen wir was an? Redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Oder Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, zieh es ab. Was dann? Sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen, was Gutes zu arbeiten. Also zieh was anderes an. Und genau darum geht es praktisch. Dieses Ablegen und Anziehen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Eine ganz wichtige Verantwortung, die wir hier haben. Aber nicht umsonst steht hier erstens, dass er sagt in 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Wie kennzeichnet der sich, der alte Mensch? Der sich wegen der betrügerischen Begierden selber verderbte. Also würden wir weiter so wandeln, nach diesen alten Ideen, nach alten Mustern, dann, wie ich mit dem Windelbeispiel, wir verderben uns selber, machen uns selber kaputt. Der verdirbt sich und macht sich selber kaputt. Wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, wie holst du dir Ruhe? Wer entspannt abends und guckt Netflix? Wer geht in Urlaub, weil er Ruhe braucht? Wer legt sich in die Sonne, weil er Ruhe braucht? Darf ich mal fragen, wie sagt die Bibel, wie wir Ruhe bekommen? Wenn du Ruhe brauchst, leg dich in die Sonne. Fahr in Urlaub. Hat es der Paulus geraten? Timotheus, fahr in Urlaub. Nee, er sagt, Gottes Wort ganz klar, dass diese Ruhe im Herrn kommt, oder? Sprich, ich habe eigentlich immer noch ganz versteckt, und das soll gar nicht verurteilend sein, sondern ich habe dasselbe Denken. Wir haben dieses Denken immer noch, dass wir Ruhe brauchen und uns die holen, so wie wir es eigentlich gewohnt sind, nach altem Denkmuster, nämlich nach den betrügerischen Begierden, die Begierde nach Ruhe. Und da holen wir das uns, aber das verdirbt uns. Das verdirbt uns selber. Warum? Weil wir etwas tun und uns um uns selber kümmern. Also Self-Care ist nicht ein biblisches Prinzip. Es sei denn, du sagst Self-Care im Sinne von, ich muss mich um meine Beziehung zu Gott kümmern, dass das wieder auf Vordermann kommt. Aber dieses Zurückziehen, Abschotten, das ist nicht ein biblisches Prinzip, sehen wir an keiner Stelle. Das ist ein altes Denkmuster. Das verdirbt uns aber. Das verdirbt sich. Woher weiß ich das? Weißt du, hier steht. Auch die Idee von Gesundheit. Dass wir sagen, Gesundheit ist das wichtigste Ziel. Sandy hat mir gestern ein Beispiel erzählt, meine Frau. Da gab es irgendwie den Moment, wo gesagt wurde, hier, Läuse hat irgendein Kind von der Gemeinde. Und dann haben sofort an dem Sonntag ganz viele Gemeindemitglieder gefehlt, weil der hat ja Läuse. Dann kommen wir nicht in die Gemeinde. Und ich verstehe das Denken. Ich würde es wahrscheinlich selber in Erwägung ziehen und vielleicht auch machen. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Wenn der Moment kommt, bin ich gespannt, wie ich reagiere. Aber warum ist Gesundheit uns so ein wichtiges Ziel und lassen dann geistliche Ziele? Kippen wir einfach. Und zwar ohne nachzudenken. Keine Ahnung. Wie gesagt, das soll nicht verurteilen sein, sondern einfach nur zum Nachdenken anregen. Warum machen wir Dinge, wie sie es machen? Und dann spricht er von dem Neuen, der eben Gott entsprechend geschaffen ist. Und das sollen wir eben anziehen. In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, es ist an Gott orientiert, Gott gleichgestaltet, nach Gottes Recht ist erfüllbar, heilig, beiseite gestellt für Gott allein. Und das soll unser Denken beinhalten, sozusagen. Und dann sollen wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die hier steht, weil er sagt nicht, ihr sollt ablegen und anziehen. Wenn das der Fall wäre, dann hätte ich jetzt die erste halbe Stunde hier nur Unsinn geredet. Aber er redet ablegen und anziehen mit einem ganz, ganz wichtigen Vers in der Mitte. Habt ihr das? Ist euch das aufgefallen? Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt bei manchen oder abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen dann erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Und wenn dieser eine Vers nicht da drin stehen würde, ja, dann stimmt es. Dann sollst du einfach nur stumpf an und ab. Ab und anziehen. So. Aber hier geht es darum, erneuert zu werden im Denken. Warum? Warum sagt er das hier? Wie funktioniert das mit Veränderungen im Generellen? Und da will ich mal eine Frage stellen. Hast du mal versucht, einfach was abzulegen? Mit Sünde aufzuhören? Zum Beispiel zu sagen, ich will jetzt nicht mehr lästern. Ich will nicht mehr lügen. Ich will nicht mehr wütend werden. Wie klappt das so? Manchmal geht es ja auch bei dem einen oder anderen, wenn man sich das vornimmt, oder? Ich merke manchmal, klappen mir Dinge schon irgendwie komischerweise interessant, dass sie dann das irgendwie geht, irgendwie das abzulegen. Ja? Aber die meisten schleppen Sünden einfach weiter mit sich rum, weil es halt nicht funktioniert. Mit manchen haben wir das ganze Leben lang zu tun, mit manchen Sünden. Warum ist das so? Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass unser Verstand ja gefallen ist. Das ist das Problem, dass unser Denken unbiblisch ist ganz häufig. Alles, was du tust, geht erstmal über die Gesinnung. Und da spricht er ja von Erneuern der Gesinnung. Ist die Gesinnung nicht in Ordnung, praktisch gemäß dem alten Menschen, dem früheren Wandel, dann kommen unfruchtbare Werke der Finsternis raus. Und das ist eine ganz normale Sache. Und die Realität ist, wir denken bestimmt in einem hohen wie wir denken bestimmt, wie wir leben. Das Denken beeinflusst Wünsche, Gefühle und Handlungen. Und jetzt hat Jesus ein ganz, ganz tolles Beispiel gegeben, nämlich das Bild von einem Baum, das ich eben schon vorhin angesprochen habe, aber ein Bild von einem Baum, wo er sagt, unsere Sünden, die wir nicht in den Griff bekommen, das sind Früchte an dem Baum. Sag mal eher, Früchte sind lecker. Sagen wir Dornen, weil er sagt hier selber Dornen. Er spricht von Dornen. Die Wahrheit ist, wir haben uns darum nicht bemüht. Die sind da gewachsen. Die sind einfach da. Und das Problem ist praktisch tiefer. Es hat was damit zu tun, wer ich bin, was mich ausmacht, wem oder was meine Anbetung gilt. Das Hauptproblem ist nicht so sehr dann das, was rauskommt, sozusagen, wo ich sage, hey, ich bin wütend oder so, sondern ist eher das Problem sitzt tiefer, wo ich merke, zum Beispiel statt, ich werde zum Beispiel wütend auf meine Kinder und schreie sie an. Oh, hast du das getan? Was ist das Problem? Nicht unbedingt, dass ich jetzt wütend werde. Das ist die Auswirkung, sondern das Problem ist eher, dass ich ein Problem mit meiner Anbetung habe, nämlich die Anbetung, ich sag mal eigentlich Selbstanbetung, wo ich sage, mir geht es um mich, dass meine Erwartungen erfüllt werden und wenn du das nicht tust, so wie ich will und wann ich es will und so wie ich es will, dann raste ich aus. Das ist das Problem. Und da sagt er hier, in Bezug auf dieses alte Leben, alte Denkmuster, wir haben Christus doch gar nicht so kennengelernt. So haben wir den ja nicht mal kennengelernt. Den hat was anderes ausgemacht. Der hat auch was ganz anderes gelehrt. Zum Beispiel das mit dem Frucht. Der hat zum Beispiel gesagt, nicht was du in den Mund rein tust, das verunreinigt dich, sondern was rauskommt. Weil was da drin ist, das kommt raus. Jetzt haben wir noch eine Sache, eine Idee fest in uns verankert, die ein Problem ist, nämlich, dass wir dann oft die Frucht komischerweise zu Jesus bringen, vors Kreuz werfen und sagen, hier Jesus, ich habe wieder Mist gebaut, ich war wütend, vergib mir, kommt nicht mehr vor. Kommt es wieder vor? Naja, wenn die Wurzel immer noch nicht verändert ist, ja. Leider ja, ganz klar. Ich bin kein Gärtner, ganz ehrlich, aber wenn du immer das gleiche schlechte Obst erntest, dann ist doch klar, da muss was kaputt sein an der Wurzel. Da muss dann irgendwie was verändert werden. Da liegt das Problem tiefer. Und da sind wir bei der Erneuerung des Sinnes. Die Gedankenwelt muss verändert werden. Unser Herz braucht Veränderung. Unsere Gedanken, unsere Herzenshaltung, die machen ja die Taten. Ich kann nicht sagen, ich bin nicht verantwortlich für meine Taten, ganz klar. Aber ich muss überlegen, wo ist das wirkliche Problem? und das muss erneuert werden. Und das hast du an vielen Stellen. In Römer 12 steht es, dass wir nicht gleichförmig der Welt sein sollen, sondern uns verwandeln lassen sollen, ne? Durch die Erneuerung des Sinnes. Wisst ihr, das ist ganz oft so, dass das Problem ist, wir haben unsere Gedankenwelt. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen unsere Gedankenwelt mit der göttlichen Gedankenwelt füllen lassen, damit wir merken, wovon unsere Gedankenwelt voll ist. Und wir stellen fest, das ist nicht Gottes Gedankenwelt. Das hat nichts mit dem zu tun, das schmeißen wir raus. Und wir werden uns weiter mit Gottes Gedankenwelt füllen und merken, das ist nicht Gottes Gedankenwelt. Das schmeißen wir raus, das hat nichts mit Gottes Gedankenwelt zu tun und wollen das nicht haben. Wir werden uns weiter mit Gottes Gedankenwelt füllen. Und je mehr wir voll werden mit Gottes Gedankenwelt, werden wir merken, da kommen immer neue Dinge hervor. Und das ist ein lebenslanger Prozess, der braucht uns auch nicht irgendwie traurig, wütend oder frustriert machen, dass wir immer wieder neue Dinge erkennen, wo wir merken, das hört nie auf. Manchmal, je länger Leute im Glauben sind, desto mehr stellen sie fest, ich bin ja nur ein Sünder. Wie fülle ich jetzt meine Gedankenwelt mit Gottes Gedankenwelt? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt praktisch nur sonntags früh zur Predigt komme und mich mit Gottes Wort, mit Gottes Gedankenwelt beschäftige, dann ist es in einer Woche eine Stunde. Die restlichen 167 Stunden sind weltliche Gedankenwelt. In einem Monat wären das 4 Stunden göttliche Gedankenwelt. Müssen wir überlegen, von einem Monat 4 Stunden. 726 Stunden sind weltliche Gedankenwelt. In einem Jahr sind es 2 Tage, ganze 2 Tage göttliche Gedankenwelt. Und der Rest ist nicht Gottes Gedankenwelt. In 30 Jahren, würde man jetzt ab einem Alter von 18 zählen, dann wäre das 1 Monat. Das hat mich frustriert. Ich dachte mir, hey krass, 1 Monat mit Gott beschäftigt von 30 Jahren effektiv. Wie viel Zeit verbringst du mit dem wichtigsten Buch der Erde, mit dem Wort des Lebens, wo es eigentlich darum geht, mit der Wahrheit, wo wir vorhin gelesen haben, die Gedankenwelt ist verfinstert. Ich weiß, hier geht es nicht um Leistung. Ich wollte nicht damit sagen, wir müssen mehr leisten, mehr Stunden bringen. Nein. Aber schaue ich zum Beispiel 3 Stunden jeden Tag Netflix mit der gleichen Rechnung oder Instagram oder so, dann sind es effektiv fast 1,5 Jahre Netflix-Gedankenwelt. Im Vergleich zu diesen, was waren das, 3,5 Monaten. Und das ist mein Leben gewesen. Mein persönliches, mein eigenes. Ich habe diese Lektion sehr schwer gelernt. Weil ich gemerkt habe, ich lasse mein Leben prägen durch eine Gedankenwelt, die nicht göttlich ist. Und zwar ganz aktiv und bewusst, weil ich möchte mir Ruhe geben und dann chille ich bei Netflix. Und habe gemerkt, nein, ich gebe ja Gottes Wort so wenig Raum. Und ganz ehrlich, ein letztes Beispiel will ich euch geben. Das hat mir die Augen geöffnet und das finden wir in 1. Johannes 1, 5 bis 7. 1. Johannes 1, 5 bis 7. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Wir haben eine Vorstellung, wenn wir reden davon, Gott ist Licht, oder? Dann wissen wir, wie das Licht aussieht. Pure, klare Helligkeit, Heiligkeit, Reinheit. Nicht aushaltbar für einen Menschen. Wenn der sich diesem Licht aussetzen würde, wäre das schlimmer als das Licht der Sonne in unmittelbarer Nähe. Ganz klar. Die Sonne ist ein Geschöpf. Das ist ein Witz im Vergleich zu meinem Herrn. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, würdet ihr sagen, ja, ich bin Christ, ich habe Gemeinschaft mit meinem Gott, klar. Ich lebe mit meinem Gott. Und doch in der Finsternis wandeln. Und hier ist Wandeln ganz klar definiert von, was mache ich eigentlich? Womit beschäftige ich mich? Wie lebe ich? Dann lügen wir. Dann tun wir nicht die Wahrheit. Da passiert irgendwas nicht zusammen. Du sagst, ich habe Gemeinschaft mit meinem Gott, der absolut Licht ist und dem ist gar keine Finsternis. Wandel aber komischerweise in Finsternis. Und hab damit vielleicht gar kein Problem. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Angenommen, du sagst, ja, stimmt eigentlich. Ich sollte wirklich im Licht wandeln. Wir schotten jetzt hier mal kurz ab und machen hier mal die Rohleiden zu. Das ist nämlich das Leben ohne Gott, in Finsternis, alles dunkel. Wie würde es aussehen, wenn ich sage, ich möchte im Licht wandeln? Draußen hellster Sonnenschein, absolutes Licht, traumhaft schön. Wie wandeln wir im Licht? Rohladen auf? Vielleicht da hinten nur eins, damit ein bisschen Licht reinkommt? Nein, du gehst raus. Du gehst raus aus dieser Dunkelheit und wandelst im Licht. Also draußen wirklich. Und dann geht es nicht darum, draußen zu sein und von draußen reinzugucken und zu starren auf die Finsternis. Boah, das war eigentlich schon nice mit Netflix. Das war so Hammer. Nein, du wandelst draußen. Du wirst draußen leben, dich mit göttlichen Dingen beschäftigen. Und wenn du fragst, was ist göttlich, dann musst du nicht viel nachdenken, ganz ehrlich. Ich glaube, kompliziert wird es dann, weil unser Stolz uns sagt, ich habe aber keinen Bock darauf. Weil ich habe halt Lust auf meine Ideen. Aber wenn wir überlegen, was ist absolutes Licht, was ist absolut rein, was ist göttlich, was ist wahr, was ist ehrbar, was ehrt Gott und verherrlicht Gott mit meinem Leib und mit meinem Denken, die Gott gehören, dann müssen wir schon merken, ja klar, ich weiß schon, was es bedeutet, im Licht zu wandeln. Die Frage ist, mache ich das? Die Frage ist, bist du immer noch derselbe? Hast du immer noch die Windeln an? Ist dein Popo wund? Lass die Windeln wechseln beim Gott und geh mit ihm. Und es geht nicht darum, Anstrengungen an den Vordergrund zu stellen, das zu erfüllen ohne Beziehung zum Herrn, weil im Licht wandeln bedeutet immer Beziehung zum Herrn zu haben, mit ihm da zu wandeln. Es geht aber auch nicht darum zu sagen, ich lebe die Beziehung zum Herrn, aber ich kümmere mich nicht, ob ich jetzt irgendwas ändere in meinem Leben oder nicht oder so. Ich lebe so ein bisschen, kennt ihr das? Die Beziehung sieht dann eher so aus, dass man so schwammig durchgeht, aber man chillt mit Gott. Es ist beides. Es ist unheimlich anstrengend, weil es gegen unseren Stolz geht, aber es ist auch unheimlich einfach, weil ich eigentlich nur prüfen muss, für Gott? Ist es, was Gott will? Gefällt es Gott? Oder geht es jetzt gerade um mich? Oder will ich das gerade? Oder ist das eher nicht? Hat das nicht mit Gott zu tun? Und es kostet Mut. Aber ich habe Netflix gekündigt. Hab's abgeschafft, wir gucken gar nicht mehr Fernsehen. Ich gucke nichts mehr eigentlich. Eigentlich deswegen, weil ich ein Sünder bin und immer wieder zurückfalle und merke, ich finde mich dann doch wieder. Ich gucke dann schon sinnvolle Sachen, aber dumm bin ich trotzdem. Und ich habe die Lektion immer wieder zu lernen, immer wieder. Und ich wachse da drin. Wir tun dann manchmal wieder die Bälle so zurück und dann fließt Gottes Gedankenwelt raus. Und das ist in Gnade leben, mit Gott unterwegs sein. Aber wollen wir das? Und wollen wir da drin wachsen? Und im Licht wandeln? Das ist eine wichtige Frage. Und da möchte ich euch ermutigen, weil ich das sehr hart gelernt habe und weil das eine der Lektionen ist, die ich unheimlich gerne weitergeben will und muss. Weil ich merke, dass viele da drin leiden und gefangen sind und nicht merken, was eigentlich passiert und wie sie da rauskommen könnten. Und wie einfach es eigentlich wäre. Das ist so einfach. Das ist so einfach, im Licht zu wandeln. Das ist nicht schwer. Das ist nur der Stolz, der schwer ist. Ja, brich unseren Stolz. Und lass uns wirklich erkennen, wie wir im Licht wandeln können, was wir tun können, beziehungsweise in unserem Herzen verändern müssen, Herr, an dieser Wurzel verändern müssen, in unserem Herzen, das eigentlich andere Dinge anbetet als dich, Herr, das andere Dinge möchte und wünscht und ersehnt als dich und deine Wünsche und deine Ziele. Und wir wissen genau, was du möchtest eigentlich, Herr, wenn wir an Licht denken, an Heiligkeit denken. Aber schenk, dass wir es auch wirklich anpacken und nicht einfach außer Acht lassen, Herr. Amen. Oh, es tut mir leid, dass ich so lange... Ich vergesse manchmal selber die Zeit.
Die praktische Zeugnis von deinem persönlichen Leben. Und ich weiß, das hast du auch bei dem Jugendlichen mitgeteilt. Und das tut uns alle gut. Wo wir in Licht wandeln oder in Finsternis wandeln, in unsere Finsternis, in unserem Herzen kommen lassen. Jeder hat was mitzunehmen, was Praktisches zu nehmen. Und das wünsche ich euch dann Gottes Segen. Und wirklich im Licht zu wandeln, diese Woche, heute und diese Woche und jetzt die Gemeinschaft miteinander in Licht zu haben. Gottes Segen.